Also Worte haben unfassbare Macht, ne? Also wenn dir jemand so richtig fertig machen will, dann schreit er dich an, erzählt irgendwelche Kritikpunkte und geht in die Wunde noch rein. Und wenn man diesen gleichen Mund einfach gute Worte, also gutes Sagen, ist wahnsinnig aufbauend, ne? Man sagt ja, Loben zieht nach oben. Und wenn du jemand lobst, es muss, finde ich, aber wahrhaftig sein. Weil wenn du irgendwas dem anderen sagst, was nicht stimmt, um das schön zu reden, das hat nicht die Wirkung. Es muss Wahrheit, die vom Herzen kommt, das ist so empowering.
Das ist Wie geht's?
Michael Patrick Kelly. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Ich bin unglaublich froh, dass wir heute hier zusammensitzen, lieber Michael. Du weißt, mein Podcast heißt Wie geht's? Deswegen geht natürlich die erste Frage mal an dich. Wie geht's dir heute Abend? Schön, dich hier zu haben.
Mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen vielleicht gerade nicht gut geht. Aber gibt's Stress. Aber wenn ich so in mich hineinhöre, bin ich wirklich dankbar. Also ich bin wirklich dankbar für diese Lebensphase, in der ich mich befinde, in dem ich wirklich, I feel blessed, sagen wir es mal so, I feel blessed. Und auch wenn das Scheitern oder Probleme oder Schicksalsschläge, wenn sie auf einen zugeworfen werden im Leben, wie ein Problem erstmal wirken, bin ich ehrlich gesagt, wenn ich zurückschaue, auch dafür dankbar, weil ich daraus krasse Erkenntnisse gewonnen habe und Entscheidungen treffen musste. Also so no pain, no gain, sagt man bei euch wahrscheinlich im Sport ja auch. Und jeder, der, sage ich mal, seine Muckis in so einem Gym da aufbauen möchte, der muss durch den Schmerz. Und so ist es, finde ich, auch manchmal mit dem Charakterbildung. Ja, manchmal ist der Schmerz oder das Leiden oder das Scheitern auch eine Chance. Aber natürlich, für jemand, der gerade, sage ich mal, in der Scheiße steckt, klingt das nicht schön und nicht gut und das macht keinen Spaß und man will da raus, weiß manchmal nicht wie. Aber wenn ich es auf mich schaue und wie es mir gerade geht, I'm good, man, ja.
Das fühle ich total. Ich kann da auch total relaten. Dieses einfach, ja, dieser Moment, wenn mal Scheiße passiert, du hast es gerade gesagt, dann ist es natürlich irgendwie nie schön und man hat damit zu kämpfen. Aber ich glaube, das, was dann daraus entstehen kann manchmal und was sich daraus ergibt, das ist dann doch manchmal total Gold wert. Und ich habe mich schon oft daran oder dabei erwischt, wie ich ja aus den Situationen echt unglaublich viel mitgenommen habe. Was dann mir im weiteren Verlauf so meines Weges, ob das jetzt beruflich oder privat ist, total geholfen hat. Und du hast gerade schon viele Sachen angesprochen, auch Schicksalsschläge angesprochen, auf die wir gleich sicherlich zurückkommen. Ich möchte aber einmal kurz, bevor wir da reinstarten, noch was anderes fragen. Und zwar sitze ich hier jetzt gerade in Neapel in einem Hotel und bin wieder an Vorbereitung auf das nächste Spiel. Und
wann
du
ist
hast
das Spiel?
Ja auch ein relativ... Das Spiel ist morgen Abend und wir bereiten uns gerade vor, wir fahren dann immer einen Tag vorher los. Und du hast ja auch so ein relativ intensives Leben, sehr laut und sehr viel los, immer von einem Ort zum anderen am Reisen. Kennst du dieses Gefühl, weil ich fühle das manchmal dann in mir, wenn ich dann so alleine in Hotelzimmern sitze, auch wenn ich das Gefühl manchmal liebe, aber teilweise ist auch so ein Gefühl von Rastlosigkeit. Kennst du dieses Gefühl, weil man immer unterwegs ist?
Absolut, ja. Also ich bin ja wahrscheinlich ähnlich wie du auch so 100 bis 150 Tage im Jahr on the road und einsame Hotelzimmer sind einfach nicht schön, auch wenn es manchmal 5-Sterne-Hotels sind, du bist einfach alleine und man schläft, finde ich, einfach im eigenen Bett besser und ist bei der Familie, ist bei den Liebsten, ne? Von daher ist dieser Umgang mit Einsamkeit in unserem Fall vielleicht eher beruflich bedingt eine Challenge, ne? Da muss man echt lernen, mit umzugehen. Und absolut, ja, du bist ja auch sehr aktiv beruflich und ich auf der Bühne oder im Studio. Man ist kreativ, man ist ja irgendwie ständig so am Machen und am Managen und dann überlegen. Und wenn dann so diese Stille kommt und diese Ruhe, dann, das ist so strange, ne? Also being alone,
ja, das ist strange.
Und still. Und dann will man sich schnell ablenken und Aktivismus, also auf jeden Fall nach wie vor eine Challenge für mich.
Kannst du gut mit dir selbst so sein, alleine sein und Zeit mit dir selbst verbringen, ohne dass mal das Handy an ist, ohne dass man Telefonate abhört, sondern einfach nur Zeit mit sich selbst?
Mittlerweile ja. Also die Klosterschule, sage ich mal, hat mir so ein paar Sachen mitgegeben für das Leben jetzt im Zirkus des Showbusiness. Und das, was ich morgens ja versuche zu tun, ist einfach eine Stunde stille Zeit. Also ich habe das aus der Klosterzeit, da hat man den Tag einfach mit einer Dreiviertelstunde stilles Gebet angefangen. Und das mache ich. Also mein Tag fängt eigentlich so an, ich werde wach, weil mein Wecker klingt oder weil ich einfach ohne Wecker auch wach werde. Und dann danke ich Gott für diesen Tag. Und dann höre ich mir eine WhatsApp von einem Mönch aus der Klosterzeit. Der schickt jeden Morgen so einen Impuls. Und dann mache ich so Atemübungen, Achtsamkeitsübungen. Und dann gehe ich in mein stilles Gebet für ungefähr eine Stunde. Und wenn ich das nicht mache, dann merke ich, dass es einfach eine andere Qualität ist, was man so vom Leben oder vom Tag, was man da geschenkt bekommt, erfährt. Und deswegen ist es für mich, ich krieg's nicht immer hin, weil manchmal muss man auch zu einer Morning Show. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei dieser MoMA Morning Show warst. Da muss man gefühlt um 3:30 aufstehen und um 7 schon irgendwie über Musik reden oder in deinem Fall über Fußball. Dann denkst du so, was ist los? Also 3 Espressos brauche ich da, um überhaupt präsent zu sein. Und ja, dann fällt halt die Stunde weg, dann versuche ich es abends nachzuholen. Aber es ist, glaube ich, if you don't get it done in the morning, it's not gonna happen. So läuft's bei mir.
Das ist krass. Also ich freue mich gleich schon total auf das Gespräch, das wir sicherlich führen werden über die Zeit im Kloster. Du hast sie gerade schon angesprochen. Ich würde das richtig gerne können wollen. Also dieses Zeit mit sich selbst verbringen und morgens nicht aufstehen. Ich meine, ich habe jetzt 2 junge Kids, also die treiben mich dann aus dem Bett und dann ist nicht viel mit Morgenroutine und mal still in den Tag starten. Aber ich glaube ehrlicherweise, wenn ich gerade so in mich reinhöre, ich glaube, ich habe auch gar nicht die Fähigkeit. Also selbst wenn, so wie morgen, jetzt wache ich ohne Kids auf, ich könnte jetzt nicht das machen, was du da gerade beschreibst. Und das ist, glaube ich, schon auch Gold wert, weil man dem Tag, wie du gerade sagst, schon anders begegnet wahrscheinlich. Man hat eine andere Ruhe, mit der man in den Tag startet. Oder so stelle ich es mir zumindest gerade in meinem Kopf vor.
Ja, definitiv. Aber du, bei mir war es nicht anders. Also wie gesagt, ohne die 6 Jahre im Kloster hätte ich das, glaube ich, gar nicht. Also das ist wirklich in den ersten Monaten war es sehr, sehr schwer, 5 Minuten irgendwo still zu sitzen in der Kapelle als Mönch. Ich konnte das nicht. Mein Kopf war entweder in der Zukunft, in der Vergangenheit. Und wenn in einem Präsenz dann mehr so mit Ideen oder Fantasien, also als kreativer Mensch hat man ja ständig irgendwelche Einfälle. Und dann durfte ich ja ausnahmsweise auch mal so einen Notizblock und einen Stift dabei haben, um alles aufzuschreiben, damit es raus aus meinem Kopf ist, um dann wieder im Hier und Jetzt zu kommen. Aber es gibt Tage, da schaffe ich es nicht. Dann ist das Erste, was ich mache, erstmal doch zum Handy zu greifen und irgendwie zu gucken, wer hat dir eine WhatsApp geschickt oder eine E-Mail oder so. Also ich muss mich immer wieder disziplinieren. Und immer, wenn ich es schaffe, ist einfach eine ganz andere Lebensqualität, muss man wirklich sagen. Und dann kann man in dieser Stunde auch ein bisschen in den Tag hineinschauen, okay, was steht an, welche Begegnungen, welche Aufgaben und auch visualisieren. Das machst du sicher als Sportler auch. Man versucht einfach, den Tag nicht, wie soll ich sagen, zufällig auf einen wirken zu lassen, sondern es wirklich proactive zu gestalten. Natürlich gibt es das, was man nicht kontrollieren kann, und Kontrolle ist eigentlich eine Illusion, aber das, was man, wie soll ich sagen, mit Selbstbeherrschung schon hinkriegt, ist ein schöneres Leben. Also ich finde, es ist einfach ein schöneres Leben. Aber es gibt Tage, da ist diese Handysucht so wie der Teufel, und dann bist du einfach in der Falle, ne? Und dann denkst du, scheiße, nochmal 1,5 Stunden auf TikTok verbracht, für was? Ja.
Vor allem bei uns kommt ja dann auch noch wirklich hinzu, es ist ja auch irgendwo Teil unseres Jobs, ne? Also wir müssen ja die ganzen Messages auch lesen, weil wir unseren Tag so organisieren müssen. Wir sind auf Instagram oder Social Media auch ein Stück weit angewiesen, weil wie unsere Reichweite nutzen wollen oder halt da auch Sachen verkünden wollen. Deswegen kann man ja ein Stück weit auch gar nicht ohne. Aber lass uns gleich noch weiter über diese Phase sprechen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne einmal so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen wollen, weil das dann uns den Einstieg ein bisschen auch später in deine Zeit im Kloster vereinfacht. Du bist 1977 in Dublin geboren und bist Teil einer Familie, die ja nicht diesen fixen Lebensmittelpunkt hat, sondern die viel rumgekommen ist, die sehr viele Erfahrungen gemacht hat. Kannst du mir erklären, wie sich das auf dein Gefühl der Heimat ausgewirkt hat? Weil wenn ich das mit meiner Kindheit vergleiche, wo ich quasi in einem Dorf groß geworden bin, bis ich quasi 18 war und dieses Dorf gefühlt nicht verlassen habe, dann habe ich natürlich einen ganz klaren Bezug zu diesem Ort. Wie war das bei dir? Kannst du uns das erzählen?
Gute Frage, ja. Also ich fühle mich in Irland am meisten zu Hause, was die Kultur, die Mentality betrifft. Mhm. Aber auch in den USA, ich habe ja zwei Staatsbürgerschaften, also ich bin Ire und Amerikaner. Aber in meiner Kindheit habe ich auch, ich glaube, 5, 6 Jahre in Spanien gelebt, in so einem Dorf im Baskenland, in den Pyrenäen. Und da fühle ich mich auch irgendwie zu Hause. Du hast aber recht, ich habe ja keine kulturellen Roots, ne? Wo man wirklich so von 0 bis 12 oder 14 in ein Land, eine Stadt oder ein Dorf groß geworden ist. Das kenne ich nicht. Auch das Thema Schule kenne ich nicht. Ich war nie in der Schule. Ich wurde gehomeschooled von meinem Vater. Er war ja beruflich bedingt Lehrer und dann hatte einfach dieses Homeschooling, lange bevor es in Europa legal war, einfach mit aus USA rüber importiert. Und immer wenn die Behörden kamen und sagten so, hey, gehen die Kinder eigentlich zur Schule, waren wir halt am nächsten Tag weg. Also es war auch...
Wirklich, so einfach wurde das dann gemacht?
Krass. Ja, es war, dieses Reisen war nicht immer nur, weil es jetzt irgendwie so eine Hippie-Abenteuerfamilie war, sondern weil manchmal die Behörden sagten, die Kinder müssen in die Schule. Und mein Dad war so, no way. Und dann, zack, war man halt über die Grenze gefahren. Und damals brauchte man noch Visa, weil wir hatten ja US-Pässe und in Europa als Amerikaner musstest du erstmal überall einfach von Belgien nach Holland fahren oder Holland nach Deutschland, musstest du irgendwie ein Visa beantragen. Und von daher, ich kenne das nicht, dass man ein Hometown oder irgendwie deine Hood, ja, dein Kiez oder das kenne ich nicht. Wie gesagt, am meisten zu Hause fühle ich mich in Irland oder in den USA. Und umso mehr war das vielleicht auch ein Grund, warum ich in Spiritualität, im Glauben nach einem Zuhause auch gesucht habe, ja, also mehr so auf der metaphysischen Ebene, weniger so die Ethnie oder die Biologie, die Gene, sondern mehr so, hey, meine Seele oder mein Geist, who's my mother, who's my father, wer hat mich erfunden, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was passiert nach dem Tod, warum gibt's mich, was ist der Sinn des Lebens, diese Fragen haben mich sehr beschäftigt. Und die Antworten dazu habe ich dann im Glauben gefunden. Und das ist dann mehr so eine Transcendent Vertical Ebene. Aber wenn du da sozusagen dein Zuhause findest, dann bist du in gewisser Weise nicht mehr so ein Waisenkind. Ne? Also, bis ich wirklich wusste, dass es also einen Gott gibt, dass es nicht alles hier Zufall ist, sondern da ist ein Mastermind, ein Designer hinter diesem Universum, ein Vater, Mutter, wie auch immer man es beschreiben möchte, von dieser Menschheit, zu der wir gehören, that's home for me, ne? Das ist home. Und deswegen auch das Gebet am Morgen, weil das einfach so ein Login, Chatten und du weißt, wer du bist, du weißt, wo du herkommst, wo du hin willst und dann, okay, let's face the day. So ist es bei mir. Ich hoffe, ich werde hier nicht zu philosophisch oder spirituell, aber du fragst ja Fragen.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es im Gegenteil total spannend, weil ich dir an der Stelle auch sagen kann, ich habe gar keinen Bezug zu Gott tatsächlich. Das heißt also, Religion und Gott spielen bei mir selber, aber auch in meiner Familie eine ganz, ganz untergeordnete, wenn sogar gar keine Rolle eigentlich schon fast. Und deswegen finde ich das total inspirierend, dass du dann von Gott in Kombination mit Home sprichst, also mit dem Zuhause quasi, weil das ist für mich unglaublich weit weg und deswegen finde ich es auch so spannend. Lass uns gerne dabei bleiben. War dieser Gott, hat der schon immer diese Rolle gespielt oder ist das auch erst quasi durch diese Klostererfahrung gekommen?
Ja, also es ist ja so, dass ich mit so Anfang 20 so eine Art Krise hatte, ja, und ich war depressiv, ich war einfach innerlich komplett leer und lebte in ein Schloss, wie so ein Prinz, also Schloss Gimnich, das ehemalige Gästehaus von Deutschland, wo die ganzen President Reagan und Queen Elizabeth und alle waren da und jedes Zimmer war eine Suite und wurde nach einem Präsidenten oder nach einem König oder Königin benannt. Das war mein Zuhause oder wo ich lebte und in dieser in the peak of the career, wenn du so möchtest, war ich innerlich at the low. Weißt du, was ich meine? So komplett leer. Und das hat bei mir dann auch eine ziemlich krasse suizidäre Phase hervorgebracht und ja. Bis hin zu einem Suizidversuch, wenn du so möchtest, ja. Und,
okay.
Und in diesem Moment habe ich sowas wie so eine Art, wie so eine Gegenwart gespürt. Also das kann man ja gar nicht mit Worten beschreiben, aber als wäre jemand und nicht nur etwas im Raum und jetzt nicht ein Geist oder irgendwas, oder sondern ich habe was gespürt, was ich in dem Moment mit Gott interpretiert habe. Also das ist so
krass.
Jetzt nicht meine verstorbene Mutter, die wieder erscheint, oder ein Engel oder was weiß ich. Ich war auch nicht auf Drogen, ich war auch nicht auf Alkohol, also ich hatte keine Hallucinations, ja. Es gab jetzt keine Stimme, ich habe auch nichts gesehen, aber ich habe einfach so eine Gegenwart gespürt. Man könnte das vielleicht mit Wind erklären oder mit so, weißt du, wenn du die Augen zumachst und jemand kommt in den Raum, manchmal fühlt man die Vibes, ja. Und diese Vibes, ja, sag ich mal, diese Gottes-Vibes habe ich gespürt, habe wie ein Schlosshund geheult und habe gesagt, okay, ich möchte das Leben eine zweite Chance geben, aber this time you run the show und you take the steering wheel, also übernimm du den Steuer und zeig mir, wie Leben geht und was du dir dabei gedacht hast, dass es mich gibt und das war so ein Anfang 20 Experience, Schlüsselmoment. Und deswegen, um nochmal auf das, was ich anfangs gesagt habe, zurückzukommen, ich bin irgendwie komischerweise dankbar für diese Krise. Weißt du, was ich meine? Das war echt so ein, boah, so ein Leben- und Tod-Moment. Und in diesem Moment ja. sich doch fürs Leben zu entscheiden und diese göttliche Präsenz, ich hoffe, das klingt jetzt nicht spooky, weil wenn du jetzt gar keine Connection irgendwie zum Glauben oder zu Gott hast, kann das ja vielleicht wie eine Freakshow klingen, was ich hier erzähle. Aber für
überhaupt
mich ist,
nicht, überhaupt
ist,
nicht.
Ja, weißt du, für mich ist Gott nicht so eine Fantasie oder eine Fluchtwelt. Wir kriegen ja die Wirklichkeit durch unsere Sinne, unseren Verstand ja mit. Ne? Aber für mich gibt es eine Wirklichkeit dahinter, die noch wirklicher ist. Und das ist der Erfinder dieses Universums, weißt du, der Designer von jedem Mikrokosmos, was du und ich sind. Und manchmal gibt es so kleine Momente im Leben, wo wo the veil, wie sagt man das, der Vorhang kurz mal aufgeht oder der Himmel, die Wolken gehen mal zur Seite und die Sonnenstrahl, zack, und du spürst es und erlebst und denkst so, fuck, es gibt Gott und he's God is real, so, und man kann irgendwie so eine Connection aufbauen und das ist, also ich, weißt du, ich bin jetzt nicht so groß geworden, dass wir sonntags in die Kirche gingen oder zu Hause gebetet haben. Es gibt ja so Familien, aber bei uns war das nicht so. Also klar, war immer so ein bisschen eine Offenheit oder ein Glaube da, aber es war jetzt nicht so eine Irish Catholic Family, die super fromm war. Weißt du, wir waren eher so hippie-mäßig unterwegs.
Ja.
Von daher war es für mich wirklich so ein transformative experience. Und es ist interessant, weil im Nachhinein stellt man sich manchmal auch Fragen, so, was spinnst du oder was war das für ein Moment? Aber dann sehe ich ein Interview von Lenny Kravitz, der genau das Gleiche in his own words erzählt. Oder hier der Gitarrist von Korn, der auch so eine Experience hatte. Und dann denkst du so, okay, also es ist wirklich unter anderen Musikern und Künstlern und vielleicht auch Fußballern, bist du kein Gringo, bist du kein Lonesome Rider, sondern es gibt Leute, die was Ähnliches erfahren haben. Und das gibt mir die Bestätigung, dass ich nicht spinne, weißt du?
Nee, absolut. Ich muss auch sagen, es gibt gerade auch im Fußball sehr viele, viele Spieler, die eine ganz starke Verbindung zum Glauben haben. Bei uns ist ja auch, ich bin da auch total dankbar für diese Erfahrung, allein aufgrund der Kultur, die ich hier miterleben darf. Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, die sich einfach in der Kabine treffen und halt einfach eine Kabine zusammen teilen und alles ist okay, alles wird akzeptiert. Derjenige, der den Gebetsteppich auspackt, ist völlig akzeptiert. Genauso wie ich jetzt, der eben überhaupt keine Verbindung zu Gott hat. Und ich finde es halt total schön. Lass uns noch einmal bei diesem Moment bleiben, weil mich das wirklich erstens gerade eine sehr große Gänsehaut verursacht hat, aber auch, glaube ich, weil es ein sehr intensiver Moment ist. Kannst du uns beschreiben, wie es zu diesem Moment gekommen ist, also was passiert ist. Du hast gerade davon gesprochen, du warst im Prinzip bei deiner Karriere auf dem Peak, aber innerlich sah es ganz leer aus. Wie ist diese Diskrepanz gekommen? Wie ist sie zustande gekommen?
In einem Satz, zu viel zu jung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, mir ist einfach in zu jungen Jahren zu viel passiert. Too much of everything. Und wenn ich jetzt nochmal wählen dürfte, würde ich genau das gleiche Leben nochmal haben wollen. Ich würde versuchen, die Fehler, die ich gemacht habe, zu vermeiden. Aber in dieser Familie groß zu werden mit meinen Eltern, die ja sehr ein sehr anderes Lifestyle führen wollten als der Standard, das ist ja Wahnsinn, ne? Also und die Reisen und Musik und ja, also das würde ich bitte nochmal gerne so haben. Aber trotzdem war es mit Anfang 20 wahnsinnig viel, was in den 5 Jahren davor passiert ist, ne? Also so zwischen 94 und 99, da ist man von so einer Fußgängerzone-Band zu einem Stadion-Act geworden, auch finanziell, ne? Von eher Armut zu Multimillionäre, von Nobody to Everybody's Darling. Und dann war das so, dass ich mit 18 zum Bandleader gewählt wurde und war dann sozusagen der federführende Produzent und habe viele Songs geschrieben. Und das Album vor dem, was ich dann als Produzent dann übernommen hatte, hatte sich 4,5 Millionen Mal verkauft. Also Rekorde von The Beatles, Michael Jackson wurden mit diesem Album in einigen Ländern gebrochen und dann war man auf einmal so ein Stadion-Act und hat Stadiontourneen gemacht. Und bis dahin war meine Hauptbeschäftigung Musik und ich wollte mit meinen Geschwistern und mit Musik einfach Menschen Freude bringen und Hoffnung und irgendwie Spaß und Kreativität. Aber auf einmal spürte ich the pressure of the business side. Weißt du, was ich meine? Also Music Business. Ja. So, hast du diese ganzen Berater, die Plattenfirma und diese ganzen Leute, die von dir was wollen, weil sie auch dran verdienen, ja. Und es musste der nächste Hit her.
I feel you.
ich meine, gleichzeitig, man sagt ja auch bei euch Sportlern ja, pressure is a privilege, ne? Also wenn man Druck hat, dann gehört man zu den Privilegierten, ja. Aber wenn es too much ist, dann muss man, glaube ich, den Menschen vor dem Erfolg vorziehen. Ja. Also es war einfach sehr viel und dann war ich auch etwas ausgelaugt. Ich war einfach erschöpft, ne? Also wir haben ja teilweise 200 Shows im Jahr gespielt und nur unterwegs. Klar, wenn man jetzt 18, 19, 20 hat man Superpowers, man hat Energien, die ich gerne jetzt mit 48 hätte, aber gleichzeitig war das schon Wahnsinn. Also es war einfach so much, einfach vom Pensum, ja. Und dazwischen noch im Studio und noch TV und Videos drehen, also insane. Und ich glaube, da haben wir es einfach übertrieben. Also positiv war, dass ich in dem Kontext einer Family war. Und mein Vater hat wirklich immer versucht, auch seine Kids zu schützen. Ja, also ich durfte zum Beispiel, bis ich 18 war, keine Autogramme schreiben, damit der Erfolg mir nicht zu Kopf steigt. Kaum Interviews geben, weil er nicht wollte, dass Journalisten die ganze Zeit einen nerven. Und aber trotzdem, das war schon ein Phänomen, ne? Und so jung, so viel in so kurzer Zeit zu erleben. Und dann muss ich auch zugeben, ich meine, in jedem Fußballteam gibt es sicher auch Konflikte, ja. Und in dieser Family Band gab es ja auch Konflikte, ja. Und ich war so ein bisschen so the middleman, ich war der Bandleader. Man hat mich oft the Peacemaker genannt, den Diplomaten. Und dann stehst du zwischen zwei Stühlen und versuchst da irgendwie Show must go on mäßig das hinzukriegen. Und das hat mich so gestresst. Ja, am Ende des Tages war es, glaube ich, einfach sehr viel Druck. Und innerliche Leere, körperliche Erschöpfung. Und ich weiß nicht, wenn du jetzt auf dem Feld gefoult wird, wenn auf dem Fußballfeld gefoult wird und dann hat ein Spieler irgendwie Muskelfaserriss, ja, die Psyche hat auch manchmal Risse. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja auch Situationen, dass einen einfach zu überspannt. Und in dem Moment sah ich kein Licht. Es war für mich ein schwarzer Tunnel ohne Licht. und das Sein, Existieren, Leben war einfach unausstehlich. Es machte nicht nur keinen Spaß, sondern ich war mit mir selber, mit dem Leben, mit den Mitmenschen, alles war scheiße. Alles fühlte sich scheiße an und ich wollte nicht mehr. Und wie soll ich jetzt Menschen Glück bringen mit Musik, wenn ich selber unglücklich bin? So. Und dann kommen halt diese Gedanken, ne? Diese, ich nenne es jetzt mal Versuchungen, den Stecker zu ziehen, ne? Aus dem Leben auszuchecken. Und in Momenten der Schwäche gibt es so Stimmen, die so reinkommen und einen erzählen wollen, dass die einzige Lösung ist, den Stecker zu ziehen. So. Und je nachdem, wie laut diese Stimme ist und wie sehr man sie zulässt, kann es ja dazu führen, dass man wirklich versucht, sich das Leben zu nehmen. Und das ist sehr gefährlich. Also ich habe einen Song, das heißt Keep Hope Alive, also KHA für Keep Hope Alive. Und ja, die Geschichte hinter dieses Lied ist eine wahre Geschichte. Es geht um einen Highway Patrol Officer aus San Francisco. Er heißt Kevin Briggs. Und er war 15 Jahre lang für the Golden Gate Bridge zuständig. Und einer seiner Aufgaben bestand darin auch, ja, Menschen, die von dieser Brücke springen wollten, zu versuchen, davon abzuhalten. Und er hat in diesen 15 Jahren über 200 Menschenleben gerettet. Wir reden von 13-jährigen Mädchen bis zu über 80-jährigen Männer und Frauen, und aber nie mit Gewalt. Er hat niemand forciert. Und das ist so, so bewegend. Ich hatte ein sehr langes Gespräch mit ihm, wirklich schöne Begegnung. Es ist ein sehr humble guy, der ist jetzt in Rente und bildet noch Menschen in der Suizidprävention aus mit seiner Erfahrung. Und das finde ich an deinem Podcast so geil. Du bist ja irgendwie so ein Hero, ne, als Nationalmannschaftsspieler, und alle feiern Robin Gosens, und genau der spricht über Mental Health, über Emotional Health. Also richtig geil. Props, dass du das machst.
Dankeschön, danke, danke.
Ja, und es geht einfach darum zu sagen, selbst die Heroes, selbst die Stars, wie auch immer, sind Menschen, haben Lebensbrüche, haben Ängste, Kämpfe, Sorgen. Wenn du überlegst, es nehmen sich monatlich mehr Menschen das Leben als Leute, die jetzt an Autounfällen umkommen, ja, und wie viel Geld in Verkehrssicherheit investiert wird und wie wenig im Verhältnis in Suizidprävention, finde ich, müssen wir als Gesellschaft auch politisch was tun, weißt du? Und das ist geil, dass du so eine Plattform bietest, wo man offen darüber spricht, ein Safe Space hat, ja? Du bist ja auch Psychologist, so wie ich verstanden habe. Und ja, von daher danke, dass ich auch darüber hier in deinem Podcast reden kann. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, weil ich so pressegeil bin oder so, sondern es geht wirklich darum, dass wir ein bisschen so ein Tabu brechen und Menschen sich trauen, offen über solche Sachen zu sprechen. Natürlich nicht mit jedem. Ich bin nicht so einer, der sagt, wir sollten alles auf Social Media mit der ganzen Welt teilen. Total, aber eine Vertrauensperson, ein Freund, wenn es nötig ist, also wenn es akut ist, dann auch ein Therapeuten, aber nicht alleine mit diesem Problem rumlaufen. Nicht jetzt carry the weight of the world on your shoulders. Du musst das, was man Leben nennt, mit den schwierigen Phasen nicht alleine durchziehen. Du kannst Hilfe holen. Es gibt Freunde, es gibt Menschen, es gibt Profis, die dir ein paar Tools mitgeben können, und es gibt Hoffnung. Ne? Und so ab dem Moment, wo man über ein Problem offen spricht, ist es halb so schlimm. Ne? Auf einmal ist irgendwie dieser Elefant im Raum so mit dieser riesen Luftballon auf einmal so klein und nicht weg, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr dead end street, ne?
Total. Und ich bin dir auch mega dankbar, dass du diesen Raum hier nutzt und mit mir darüber sprichst, weil ich glaube, das war, als ich die Intention hatte, diesen Podcast zu machen, war genau das so die Wunschvorstellung, dass ich Menschen einlade, die eine Reichweite haben, die vielleicht auch Heroes sind, wie du sie gerade genannt hast, aber die halt eben trotzdem eine schwere Lebensphase durchgemacht hat. Und das zeigt halt einfach ganz, ganz deutlich, dass ja Ruhm oder famous sein nicht davor schützt, dass man nicht durch schwere Zeiten gehen kann. Und von daher bin ich dir unglaublich dankbar, weil ich glaube, wenn Leute wie wir darüber sprechen, die eine gewisse Reichweite haben, dann tun es vielleicht auch die Menschen, die weniger Visibilität haben und die nicht so Zugang zu Reichweite haben, tun das vielleicht in ihrem Umkreis auch. Und dann haben wir schon sehr, sehr viel geschafft. Was mich noch, um dieses Thema vielleicht rund zu machen, interessieren würde, das, was du da gehört hast, diese Stimmen oder das, was du da gefühlt hast, war das eher ein Gefühl, waren das Stimmen? Kannst du das näher definieren?
Also ich würde sagen, auf der emotionalen Ebene, also Gefühlswelt, ja, einfach nur schlechte Gefühle, ein bad feeling.
Ja.
Grundsätzlich, also sein, existieren, leben, fühlte sich schlecht an. Es war einfach so wie eine Schwere, wie so eine, weiß nicht, Bitterkeit, Wut, Trauer, Verzweiflung, alles auf einmal und einfach, man ist völlig überfordert, so, ne? Und was die Stimmen betrifft, das sind so klare, laute Gedanken, die so wie so Flashes auf einen zugeflogen kommen.
Wahnsinn.
Und ich höre jetzt nicht eine männliche oder eine weibliche Stimme, mhm, oder, sondern es ist einfach wie so ein Satz, ja, kill yourself, ja, oder springen oder einfach so wie so klare Worte. Und es ist interessant, ich glaube, es ist unterschiedlich, nicht jeder fühlt oder hört es gleich, wie ich es gehört habe damals. Aber ja, es gab einen Musiker, der damals auch mit der Band gespielt hatte, und er hatte einen Sohn, der war immer cool drauf. Man hatte den Eindruck, bei ihm passt alles, und auf einmal sagte er hört eine Stimme, die ihm sagt, er soll sich das Leben nehmen.
Mhm.
Und er hatte überhaupt keinen Plan, wo diese Stimme herkommt. Und dann hat er sich freiwillig in so einer Psychiatrie für, ich glaube, 4 oder 6 Wochen so angemeldet und war da und ließ sich mal checken, ob irgendwas psychisch gesehen, biologisch gesehen, Blutwerte geprüft, ob es vielleicht an Hormonemängel liegt oder irgendwas, ja. Und, und dann haben die ihn wieder rausgehen lassen und gesagt, we think you're fine. 4 Wochen später hat er sich das Leben genommen. Und das muss an diesen Scheißstimmen gelegen haben. Keine Ahnung, ob man das Dämonen nennt, ob das die eigene Stimme der Verzweiflung, der Angst, was auch immer ist, die dann auf einmal laut wird. Ja, bei mir war es eine Mischung zwischen Scheißgefühl und furchtbare Gedanken, die einen wirklich quälen, die einen so foltern, und das ging über mehrere Wochen, und ich habe damals mit meinem Vater darüber gesprochen, und er fing an zu weinen, er war zutiefst betroffen und wollte sofort helfen und wollte irgendwie irgendwie Hilfe suchen, und dann habe ich tatsächlich eine Psychotherapy angefangen. Also ich habe mir einen Therapeuten aufgesucht und habe 18 Monate, 1-2 Mal die Woche saß ich da beim Psychiater, und der hat relativ schnell gesagt, hey, ich erkenne keine psychischen Krankheiten, ich kann jetzt nicht eine Diagnose machen, wo du sagen, okay, du kommst in die Schublade oder hier hast du Schizophrenie, oder da ist einfach sehr viel, was sich aufgestaut hat und du bist verwirrt, und aber wir können ein bisschen aufräumen, wir können Ordnung bringen, und ja, und dann, das hat auf jeden Fall geholfen. Das andere, was mir geholfen hat, das ist ein Buch, das kam von meinem Vater, The Power of Positive Thinking, so ein Bestseller, so ein US-Pastor, der ja so ein paar Methoden vorschlägt, wie man seine Gedanken ein bisschen mehr in so eine Positive Focus bringen kann.
Ja.
Und der Typ, der hat das damals während der Depression in den USA geschrieben, also es ist ein Buch aus den 30ern oder 40ern, glaube ich. Nicht alles, was darin steht, würde ich heute weiterempfehlen, weil es gibt ja auch toxische Positivität, ja, man muss aufpassen.
Stimmt,
also,
ja, stimmt.
Ne? Aber viele Sachen, wie zum Beispiel Gratitude is the Attitude, also dass man Dankbarkeit, also wenn man jetzt zum Beispiel 3-4 Mal die Woche sich hinsetzt und eine Viertelstunde einfach aufschreibt, wofür man alles dankbar ist, ja. Ich glaube, das ist sogar eine Harvard-Studie, die besagt, dass man so bis zu 30-35% weniger Depression hat. Und das ist Wahnsinn. Ohne Medikamente.
Ja, das ist total.
Ne? Also,
ja, das kennt man in der Psychologie, ist auch sehr weit verbreitet, dass man versucht, eben entweder mit Hilfe von Therapie, Selbsttherapie, Büchern etc. pp. Es irgendwie schafft, negative Gedanken in positive Gedanken umzuwandeln. Und gerade das, was du da ansprichst mit dem Thema Dankbarkeit, hat halt einen riesengroßen Effekt eben auf das mentale Wohlbefinden. Und deswegen ist es sicherlich Ja, ist das total hilfreich, weil wir gerade genau bei dem Thema sind. Diese Stimmen, dieses Gefühl, was du gerade angesprochen hast, nachdem du diese 18 Monate durch hattest, nachdem du dich mit dem Buch beschäftigt hast, haben die sich dann aufgelöst? Und wenn ja, würdest du im Rückblick sagen, was hat dir da genau am meisten geholfen? Weil du hast ja auch gerade schon in einem Nebensatz gesagt, dass leider sehr, sehr viele Leute unter Suizidgedanken leiden. Also kannst du da vielleicht auch mal was mitgeben, vielleicht für Leute, die ja die ähnlich fühlen oder empfinden oder empfunden haben?
Gerne. Also wie gesagt, das Erste ist, dass man das nicht mit sich alleine rumschleppt. Man schämt sich ja auch für diese Gedanken und für diese Gefühle. Ne? Man denkt, hey, ich bin Anfang 20, bin Typ, wenn ich das irgendjemand erzähle, dann werde ich gejudged. Ja? Dann denkt so, der ist irgendwie komisch oder was mit dem los? Ne? Und ich bin ja eher so der Optimist und der Lebensfröhliche und Hoffnungsvolle, und ausgerechnet von dir kommt dann so ein Zeug. Also manche waren echt geschockt, deswegen habe ich irgendwann beschlossen, ich hole mir einen Profi, weil nicht jeder kommt damit klar, nicht jeder weiß damit umzugehen. Manche Leute sind einfach überfordert und denken so, was, wie jetzt? Und also nicht dieses Problem mit sich alleine rumschleppen, würde ich sagen, und entweder professionelle Hilfe suchen, mindestens eine Vertrauensperson, Freund oder wenn man jung ist und Mama oder Papa eine Vertrauensperson sind, ja, oder dass man darüber redet erzählt, wie es einem geht. Ja, also darum geht es auch in meinem Song Run Free, Let Your Troubles Run Free, dass man sich öffnet, dass man sich traut, dieses Problem einfach mal zu benennen. Und ab dem Moment, finde ich, nimmt man 50% of the problem die Macht weg, ja.
Total.
Und das andere, was mich sehr geholfen hat, war das Gebet. Also ich habe wirklich angefangen zu beten. Das Rosenkranzgebet, das ist, ich weiß, sehr altmodisch. Das ist ein über 1000 Jahre altes Gebet. Aber dieses Wiederholende, jede Perle ist so ein Prayer, ja, das ist Vater Unser oder ein Hail Mary. Und das sind ja alles, sage ich mal, Zitate aus der Bibel. Das habe ich jeden Tag gemacht, so eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde.
Darf ich da kurz nachfragen? Heißt das also, diese Gedanken, von denen du gerade gesprochen hast, hast du die auch in deine Anfangszeit im Kloster mitgenommen? Weil du gerade vom Gebet sprichst? Nee, das nicht. Nee, okay.
Also das war, ich glaube, eine Phase, eine akute Phase von 3 Monaten. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, darüber zu reden, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen und dann parallel angefangen habe zu beten das war der Game Changer. Also für mich ist der Mensch nicht nur biologisch, genetisch, materiell, sondern wir haben auch einen Spirit, wir haben auch eine Seele und unsere Seele braucht auch manchmal Reinigung, Heilung, weiß nicht, wie man es nennt, Grace, ja.
Yes.
Das waren so die 2 Dinge, die mich da wirklich gerettet haben. So, ja.
Ja, das, ich glaube, da können viele Leute mit, hoffentlich viel mitnehmen aus den Aussagen. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Mir bricht da manchmal so ein bisschen die Stimme, weil, das sind echt intensive Einblicke, und ich möchte das gerne mit einer anderen Sache verknüpfen, um diesen Kreis zu schließen und gleich in deine Klostererfahrung zu einzusteigen, möchte ich gerne noch einmal über den frühen Verlust deiner Mutter sprechen. Du warst damals 5 Jahre und du hast ihr vor 3 Jahren einen eigenen Song gewidmet, Mother's Day, der so ein bisschen diese ganze Geschichte aufarbeitet, wo du versuchst, das alles nochmal neu einzuordnen, mit einem ganz anderen Alter, mit natürlich einer ganz anderen Draufsicht nach der Klostererfahrung. Kannst du uns die Geschichte zu diesem Song erzählen und was genau du aufgearbeitet hast? Weil das würde mich sehr, sehr interessieren.
Gerne, ja. Also es gibt 2 Songs, die ich für meine Mutter geschrieben habe. Das eine heißt Mama. Und das habe ich geschrieben, als ich so, ich glaube, da war ich 19 oder 18, ich weiß es nicht mehr. Und das war mehr so die ungetrauerte Trauer, die so nachgelagert irgendwann kam. Wahrscheinlich auch im Rahmen dieser Psychotherapy, die ich gemacht hatte, wurde das thematisiert. Genau, das war die Zeit, richtig. Das war, glaube ich, der Auslöser. Da kamen einfach sehr viele Tränen, sehr viel Trauer, und auch, dass man einfach seine Mutter vermisst. Ja. Und das Lied, wovon du sprichst, Mother's Day, das ist ja mehr so eine positive side. Mhm. Und zwar, als meine Mutter starb, war ein halbes Jahr später Muttertag. Und ich bin einfach ja zu Fuß zum Friedhof hingelaufen und habe so die Blumen, die ich so finden konnte, einfach gepflückt. Ja, es war, glaube ich, Mai oder so. Und dann bin ich mit so einem gepflückten Strauß zum Friedhof und habe das auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und dann schaute ich so nach rechts und nach links und stellte fest, dass die anderen Grabsteine viel schönere Blumensträuße hatten, also richtige Rosen und Lilien und noch mit Plastik drumherum, ja. Und dann ja, kam diese verrückte Idee, einfach die ganzen Blumen, und zwar alle, von allen Grabsteinen am Muttertag zu klauen, um sie auf das Grab meiner Mutter zu legen. Mhm. Und viele Jahre später, ich glaube vor 4 Jahren, irgendwas hat mich in meinem Gewissen noch so ein bisschen gekratzt und gesagt so, das geht nicht. Also pietätsmäßig, ich war 5, trotzdem No-Go. Blumen klauen von anderen Grabsteinen, um sie auf das von Mama zu legen. Ah. So, und deswegen bin ich hingefahren mit so einem Pickup-Truck voller Blumensträuße,
wow,
um das wieder gut zu machen, und habe dann alle anderen Grabsteine mit Fresh Flowers bestückt. Und ja, es ist einfach so eine Wiedergutmachungsgeschichte. Also es gibt viele Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe. Manche Wunden, die man vielleicht anderen, ja, weiß nicht, verursacht hat, ist schwer wieder zu reparieren. Aber die paar Sachen, die man vielleicht wieder gut machen kann, ja, lohnt es sich vielleicht auch mal anzugehen. Also das war so einer meiner Bucketlist-To-Dos. ja.
Oh, da muss ich auch gerade direkt an eine Geschichte denken, die mir, glaube ich, jetzt vor allem so in letzter Zeit immer wieder hochgekommen ist, oder in der Zeit, seitdem ich jetzt selber auch Kinder habe. Und die hat auch so ein bisschen mit Bullying und Mobbing zu tun tatsächlich. Und ich habe auch 2021 so ein bisschen so von der Hälfte meiner Karriere schon mal eine Biografie veröffentlicht, wo ich das auch sozusagen zum ersten Mal so selber zugebe, dass ich schon jemand war, der so proaktiv leider Gottes ja Kinder auch gemobbt hat, und der ja, leider Gottes auch das in dem Moment nicht erkannt hat, was das eventuell beim anderen aufmachen kann. Und wenn man jetzt, glaube ich, Kinder hat und anders reflektiert, natürlich älter ist und eine gewisse Distanz gewonnen hat, dann merkt man, was man da angerichtet hat und was das vielleicht auch ja für Auswirkungen auf das gesamte Leben eines Kindes oder eines Jugendlichen gehabt hat. Und ja, ich fühle das total, diesen Satz, den du sagst, manche Sachen sind so schwer wieder gut zu machen, weil die Wunden sind nun mal aufgerissen. Die werden irgendwann verheilen für diesenjenigen, und die werden auch für andere Kinder oder Jugendliche irgendwie wieder verheilen, aber trotzdem bleibt vielleicht da eine Narbe, eine Wunde, die ja, die was verursacht hat. Und deswegen vielleicht an der Stelle auch nochmal der Appell daran, dass ja, dass es eben Sachen gibt, die auch mit Distanz nur sehr schwer wieder gut zu machen sind. Und deswegen sollte man schon sehr, sehr gut aufpassen, wie man seine Mitmenschen behandelt und wie man mit denen umgeht, oder?
100%. Und ich finde das sehr stark von dir, dass du jetzt nicht so als Opfer so ein Coming-out machst in deinem Buch, sondern als Täter, in Anführungsstrichen.
Ja, ja, absolut.
Weil in gewisser Weise sind wir alle Täter. Und dieses Lied Je ne regrette rien finde ich voll scheiße, muss ich sagen. Weil ich glaube, wenn man wirklich so eine Attitude hat, dass man nichts bereut, dann ist man vielleicht sich nicht darüber bewusst, was man vielleicht dem einen oder anderen angetan hat. Ja, man ist absolut vielleicht mehr so selbstzentriert und fühlt sich gut mit sich selbst. So, I did it my way, wie geil ich bin, my way, my way. Aber on your way hast du vielleicht den einen oder anderen auch mal verletzt. Und diese Selbsterkenntnis, diese Demut zu haben, so, hey, I fucked up, I'm sorry, das ist sehr gesund. Also das kennst du als Psychologe sehr, sehr gut, ne?
Die, klar, absolut.
Die ersten Schritte der Heilung sind die Selbsterkenntnis, ne? Wenn man da ehrlich und wahrhaftig sich selber in den Spiegel schauen kann, so, fuck, das war nicht okay, dann kann man, glaube ich, eher positiv wachsen. Aber jedes Mal, wenn wir einen Kommentar schreiben, irgendwo auf Instagram oder Facebook, sollten wir uns überlegen, ist das gut? Ist es wahr? Ist es nötig? Ne?
Ja, das kann man total auch natürlich auch auf die aktuelle Zeit und auf diese Anonymität des Internets und Social Media beziehen, weil ich glaube, viele Leute, die Hasskommentare schreiben, die Hass verbreiten, die haben in dem Moment nicht auf dem Schirm, dass hinter dieser Person oder hinter diesem Profil, dem man da gerade einen Hasskommentar schreibt, einfach eine Person sitzt, die das eventuell liest, die sich das zu Herzen nimmt und die dementsprechend danach auch Probleme bekommt, wenn das zu viele Kommentare werden. Und deswegen kann man auch an der Stelle, glaube ich, einfach auch nochmal klipp und klar sagen, die Anonymität des Internets, die darf nicht missbraucht werden, nur weil man vielleicht gerade Probleme in seinem eigenen Leben hat oder irgendwie Frust abladen muss, weil wir beide dann als Beispiel genannt Personen der Öffentlichkeit generell sind dann meist immer die Ventile, weil man ja mittlerweile mit einem einfachen Klick relativ viel und relativ schnell sehr viel Schaden anrichten kann. Und ich glaube, das geht da in eine ganz falsche Richtung. Und deswegen finde ich es auch so genau richtig, was du sagst, das Thema Reue, das Thema, okay, ich bin in der Lage, auch mal Entschuldigung zu sagen, wenn ich Scheiße gebaut habe, ist eine unfassbar wertvolle Charaktereigenschaft, wenn du mich fragst.
Hammer, Hammer. Ja, also das ist wirkliche Stärke, ne? Also, ja. Wenn du ein Hero sein willst, wenn du so der absolute Macho sein willst, say sorry.
Ja.
Das ist Mut. Also wirklich zu erkennen, ey, das war nicht okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber ist nicht einfach, muss man ja lernen, wenn man es nicht, sag ich mal, von der Erziehung mitbekommen hat. Mich würde aber sehr interessieren, ich habe vor kurzem die Doku von David Beckham auf Netflix angeschaut und dann gab es ja die Situation, wo er ja zurückgetreten hat, ja, und gefoult hat und ganz England war so, okay, wegen diesem Moment haben wir jetzt verloren.
Yeah.
Er hat, glaube ich, die rote Karte bekommen oder so.
Yes.
Und dann diese Hasswelle, also auf einmal so from hero to zero und alle, du hast irgendwie England, also wie gehst du mit daneben schießen um, ja? Oder wenn mal irgendwie vielleicht dein Team nicht perfekt performt und es liegt nicht an dir, aber trotzdem seid ihr eine Gang, sag ich mal.
Voll,
und
ja.
Also wie gehst du mit Scheitern um, in Anführungsstrichen?
Da sind sehr, sehr viele Leute einfach, die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass man selber als Spieler oder wie auch als Mannschaft gut performt. Ne? Ich meine, mich will der Verein zu Geld machen, mich will der Verein für viel Geld verkaufen. Da sind dann Berater mit im Spiel. Du hast sie ganz am Anfang des Gesprächs mal erwähnt, die Geld verdienen wollen. Und dementsprechend ist der Druck sehr hoch. Und ich muss dir sagen, ich meine, ich bin jetzt 31 Jahre, ich habe sehr lange keinen Zugang dazu gefunden. Das heißt also, sehr lange habe ich mir Hasskommentare, negative Berichterstattung sehr, sehr stark zu Herzen genommen und habe das Problem gehabt, dass ich versuchen wollte, es denen dann recht zu machen. Das bedeutet also, ganz banales Beispiel, wenn jetzt jemand in der Presse geschrieben hat, ja, hätte den Ball mal mit rechts geschossen statt mit links, dann habe ich halt in der Woche versucht, die ganze Zeit mit rechts zu trainieren, damit ich am nächsten Wochenende vielleicht dann mit rechts besser bin. So.
Wow.
Und das, was du natürlich dadurch verursachst, ist, du entfernst dich immer weiter von dir selbst.
Yeah.
Indem du immer auf die Meinung anderer Leute hörst, entfernst du dich natürlich immer weiter von dir selbst. Und als ich verstanden habe, dass ich vor allem erstmal meine eigenen Erwartungen erfüllen muss und dass ich dafür sorgen muss, dass ich alles tue, damit ich am Wochenende gut performe, um abends vernünftig in den Spiegel schauen zu können, das hat lange Zeit gedauert. Aber ab dem Moment, wo ich verstanden habe, ich tue alles in meiner Macht Stehende, um dem Team zu helfen, um so gut wie möglich selbst zu performen, und wenn ich dann schlecht spiele, dann ist es auch so, weil das gehört auch zum Leben dazu. Genau wie Gewinnen gehört Verlieren auch dazu. Aber ich brauche am Ende des Tages keine Regrets haben, weil ich habe alles gegeben. Das war eine unfassbar wichtige Erkenntnis für mich. Zu sagen, ja, das ist das Leben, ne? Das gehört dazu. Die Höhen und die Tiefen. Und das macht das Leben ja auch aus. Wie ist es bei dir, also im Musikbusiness, wenn man das jetzt mal überträgt, quasi auf nicht auf einen Ball daneben schießen oder reinschießen, sondern eine Platte floppt mal oder eine Platte wird ein riesengroßer Hit?
Also das, was ich am Sport sehr mag, ist die objektive Messbarkeit. Ne? Du hast eine Leistung in einer Zeit, eine Distanz, ein Gewicht, ne? eine Zahl an Tore und das ist sehr objektiv. Und Musik ist was sehr... Es hat sehr viel mit Geschmack zu tun. Ne? Also es ist wie Essen. Also die einen mögen das, die anderen das. Und das ist, was ich an deinem Beruf so faszinierend finde, dass Erfolg wirklich von der Quantität an Tore, an Leistung, an was auch immer liegt und nicht an die Gunst oder Missgunst der Zeit. Ja? Ja. Und aber was ich an Musik so liebe, ist, dass das Stadion meistens sind alle happy am Ende des Abends. Und bei euch ist
ja, das stimmt,
die Hälfte des Stadions enttäuscht oder warten auf den Replay, ja, oder was auch immer. So, das ist halt das Schöne an Musik, es verbindet Menschen und Fußball verbindet natürlich auch Menschen. Und ja, I don't know, da bin ich sehr, sehr dankbar, weil wenn ich dann so ein Konzert fertig gespielt habe, man ist natürlich platt körperlich, aber emotional und geistig bin ich noch 3-4 Stunden high. Ich kann dann auch nicht sofort einschlafen. Also ich bin ja bis 3-4 Uhr morgens noch so beseelt. Und aber ja, also ich habe das Glück, dass in den letzten Jahren, also die letzten 3 Platten haben alle super performt und die Tourneen waren auch erfolgreich. Ich habe die Pandemiezeit, wo man ein paar Jahre lang nicht live spielen konnte, gut durchgekriegt und ich habe auch vielleicht, ja, mit der Zeit kommt vielleicht auch die Reife und die Weisheit. 2017, 2018, 2019 waren 3 sehr erfolgreiche Jahre. Ich durfte bei Sing My Song mitmachen, The Voice of Germany und die Konzerte wurden immer voller und im Radio und wow. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich ein bisschen erschöpft. Wenn ich jetzt 2020 genauso weiter durchziehe, puh, ist vielleicht, sollte man den Bogen nicht überspannen. Ja. Und dann habe ich mir ein Sabbatical einfach vorgenommen. Ich habe gesagt, nee, 2020 wird ein Sabbatjahr. Und dann kam die Anfrage für Sing My Song und ich habe wirklich sehr viel mit mir gehadert, weil ich liebe diese Show. Das ist wirklich ein ganz tolles Musikformat.
Kann ich nur bestätigen.
Ja, freut mich.
Ja, absolut. Ja, großer Fan.
Ah, schön. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich noch, aber sonst, ich bringe vielleicht einen Song raus und dann haben wir Beautiful Madness rausgebracht. Ich hatte keine Tourneen, keine Platten, keine Termine und auf einmal war das mein bisher größter Hit.
Krass.
Und manchmal, wenn du anderen Nein sagst, um dir selber Ja zu sagen, vielleicht bist du dann in dein besseres Selbst und strahlst vielleicht das aus, was anderen dann eher gefällt. Weißt du, was ich meine? Wenn wir so verkrampft mit Forcieren versuchen, allen zu gefallen und die Erwartungen zu stillen, also das, was du vorhin meintest, ne? Dass du erstmal mit dir selber im Reinen sein musst und ja, es gibt ja diesen Triangel oder diese Dreifaltigkeit, Gott lieben, seinen Nächsten und sich selbst. Ne? Ja, und die Selbstliebe nicht im egoistischen oder im narzisstischen Sinn, sondern einfach mit sich selber so umgehen, wie man vielleicht mit einem Menschen umgehen würde, den man liebt oder ein Kind. Wie würde man mit sich selber dann umgehen? Ne? Und das ist etwas, was mir manchmal noch schwerfällt, die Selbstliebe. Und da lerne ich noch. Und ja, 2020 habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt ein Sabbatjahr und schau, das war vielleicht einer der erfolgreichsten Jahre. Und von daher, wenn die nächste Platte floppt, stell mir die Frage nochmal.
Dann treffen wir uns hier nochmal, das machen wir so. Aber was mir dazu direkt einfällt, der große Unterschied ja zwischen deinem Beruf und meinem Beruf ist, dass wenn ich mal schlecht performe quasi, dann habe ich immerhin noch 10 starke Schultern oder noch mehr starke Schultern, auf denen ich dann oder worauf diese schwache Leistung quasi kompensiert werden kann. Das ist bei dir nicht so. Die Stadien, die Menschen, die Tourneen, die du ausverkaufst, da sind nur Menschen, die für dich kommen. Erzeugt das nicht nochmal einen ganz anderen Druck, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt heute versage und keinen guten Tag habe, was ja genauso menschlich ist wie bei mir als Fußballspieler, dann hat das nochmal ein ganz anderes Gewicht?
Schon, ja, aber ich gehe jetzt im April auf Tour und für mich sind Konzerte eigentlich das Schönste an meinem Beruf. Klar, gibt es schon Nervosität, aber ab dem Moment, wo ich auf der Bühne bin und den ersten Ton singe, alles weg. Alles weg und ich bin wie ein Fisch im Wasser. Ich fühle mich so wohl auf der Bühne. Ich bin ja quasi auf der Bühne groß geworden. Das war mein Spielplatz, weißt du. Mit 10 Tagen hatte ich meinen ersten Auftritt. Also meine Mutter hatte mich zur Welt gebracht und keine 10 Tage später gab es eine TV-Show und sie wollte mich nicht backstage irgendwie mit unbekannten Babysittern lassen. Deswegen hatte sie mich einfach im Arm so mitgenommen. Und, wow. Und mit 3, 4, 5 Jahren spielte ich mit meinen Autos und keine Ahnung was auf der Bühne. Und irgendwann habe ich das Mikrofon entdeckt und das wurde dann mein Spielzeug. Und das Gute an so einem Mic ist, dass dann die Leute eher zuhören und das macht süchtig. Okay. Krass. Von daher ist weiß nicht, vielleicht... Ja, I don't know. Klar gibt's Pressure, aber es ist nicht ein destruktiver Pressure. Wenn, dann ist es eher so ein positiver, wo du, weißt du, die Leute zahlen 50, 60, 80 Euro, keine Ahnung, für so ein Ticket. Ja, das ist viel Geld. Nicht jeder hat Geld en masse und sparen und manche nehmen sich noch ein Hotel und haben zu Hause Babysitter, damit sie mal einen schönen Abend zu zweit verbringen können. Und du willst sie einfach glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind. Und
ja, voll.
Das setzt natürlich ein bisschen unter Druck, aber es ist, glaube ich, ein positiver Druck. Und was ich aber bei euch Fußballern wirklich, also richtig geil finde, ist, wenn einer mal ein Eigentor schießt, ja, und dann kommt einer vorbei und sagt, ey, komm, Kopf hoch. Das finde ich richtig geil. Also das berührt mich jedes Mal, weil das ist doch so ärgerlich. Ne? Ein Eigentor ist doch, denkst du so, oh, warum denn das denn jetzt bitte? Aber wenn einer dann vorbeikommt, so, come on, passt schon. Oder beim Elfmeter daneben schießen oder so. Oh, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also da habe ich echt Respekt für in the shit, trotzdem den Buddy im Team da nochmal aufzubauen. Puh, das ist Zeichen von großer Menschlichkeit, finde ich. Weil
ja, total.
Jeder will doch gewinnen, ne? Und dann, wenn ausgerechnet wegen ihm jetzt wir verloren haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Roberto Baggio. Ich glaube, das war 1990 oder 94. Ja, Deutschland, ja. Italien, Weltmeisterschaft. Und dann schießt er beim Elfmeter daneben. Und dann denkst du so, boah, ganz Italien.
Da bricht eine Welt zusammen. Und das... Klar, wir sind ja, ich glaube auch Ehrgeiz, das wird in deinem Business nicht anders sein als in meinem Ehrgeiz und dieses Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, das sind wichtige Attribute, um dahin zu kommen, wo man dann am Ende ist. Und natürlich will man immer gewinnen, aber verlieren gehört halt auch dazu und deswegen, ja, dafür ist man eine Mannschaft und ich glaube, dafür liebe ich den Mannschaftssport auch so, dass halt eine schlechte Leistung halt durchs Team aufgefangen wird und ich nicht alleine bin mit einer Niederlage. Halt immer ein Team habe, was mich dann aufhängt, in positiven Momenten, aber auch in schlechten Momenten. Und ich hatte letztens noch, ich weiß gar nicht mehr mit wem, eine Diskussion darüber, gerade dieses Schulterklopfen, was du gerade ansprichst oder dieses gut zureden, das ist ja auch so ein Ding, was meiner Meinung nach so krass unterschätzt wird. Also dieses einfach, okay, ich denke mir jetzt nicht gerade, ja okay, ich muss dem jetzt ja nicht sagen, dass er gerade was gut gemacht hat, weil das weiß der ja auch schon. Nein, ja. Das weiß er nicht. Sag ihm das. Das wird ihm richtig gut tun.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, weil ich glaube wirklich, wenn wir öfter aussprechen würden, nicht nur die negativen Dinge, die gehen uns immer sofort von den Lippen.
Stimmt.
Aber auch die positiven Dinge, die kleinen Komplimente, ey, wow, das sieht aber gut aus oder das hast du aber super gemacht. So, das verursacht richtig was beim Nächsten. Und genau sowas ist halt die Geste auch, dieses Schulterklopfen nach dem Eigentor ist, ey Buddy, ich bin für dich da, wir ziehen das jetzt zusammen hier, den Karren zusammen aus dem Dreck und weiter geht's. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Signal, was nicht nur im Fußball, sondern so gesamtgesellschaftlich, glaube ich, so ein bisschen underrated ist, oder?
100%. Also Worte haben unfassbare Macht, ne? Also wenn dir jemand so richtig fertig machen will, dann schreit er dich an, erzählt irgendwelche Kritikpunkte und geht in die Wunde noch rein. Und wenn man diesen gleichen Mund einfach gute Worte, also Blessing, also Segen, Benediction, also Gutes sagen, ist wahnsinnig aufbauend, ne? Man sagt ja, loben zieht nach oben. Und wenn du jemand lobst, es muss, finde ich, aber wahrhaftig sein. Weil wenn du irgendwas dem anderen sagst, was nicht stimmt, um das schön zu reden, das hat nicht die Wirkung. Es muss Wahrheit, die vom Herzen kommt.
Total.
Das ist so empowering, ne? Das ist so empowering. Aber was ich an euch so krass finde, weißt du, ich gehe auf die Bühne, bevor ich einen Ton gespielt habe, jubeln alle, sind happy, ich bin happy und das ist so ein positiver Ping-Pong.
Ja.
Du gehst aufs Feld, hast irgendwie 11 Typen, die alle irgendwie den Weg sperren wollen und irgendwie da ein Tor rein. Also das ist schon, ihr seid ja Gladiatoren, muss man einfach sagen. Ne? Also was ihr mit 35 euren Körper alles angetan habt oder euch angetan wurde, ist ja krass. Also keine Ahnung, ich krieg vielleicht mal eine Grippe und kann da nicht auftreten und muss eine Show absagen. Aber wenn du wegen einem Spiel irgendwie einen Knochenbruch hast oder was weiß ich, für dein Leben lang, es ist ein hoher Preis, den ihr zahlt für diese Leidenschaft. Also Respekt, Wahnsinn.
Ja, mit Sicherheit. Man lebt sicherlich auch ein Stück weit ein Leben des Verzichtes. Ne? Viele Sachen, die cool sind, auf die man Bock hat, die kann man eben nicht machen, weil es der Leistung schädigend wäre und deswegen unterlässt man sie. Also klar, es gehört dazu, aber ich glaube, die ganzen positiven Seiten, die du auch gerade angesprochen hast, die dieser Job hier, den ich machen darf, mit sich bringt, die überwiegen dann doch. Und ich glaube, das ist dann immer das Wichtige, dass wenn man unter allem drunter einen Strich macht, dass man da halt eine positive Bilanz hat. Und ja, manche Sachen muss man halt in Kauf nehmen. Und
ja, und wir, auch,
ja, sag mal.
Auch die Familie, ne? Die müssen ja auch sehr viele Opfer bringen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nicht jeder Partner hat dieses Verständnis und kann diesen Support geben, dass man einfach 100, 150 Tage im Jahr einfach nicht zu Hause ist. Ne? Und total. Das ist ja auch echt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt von einer Tour zurückkomme, dann bin ich erstmal ein paar Tage platt. Und mein Publikum kriegt mein Best-of und zu Hause kriegt man ein paar Tage erstmal mein Worst-of. Ne?
Ja, so ist das. Ich glaube, dass finde ich sogar fast noch mit das Schwerste an meinem Beruf. Also diese dieses Wegsein von der Family und aber auch, so weißt du, das glaube ich, das Problem, was wir beide haben in unseren Jobs, ist, dass wir so maximal unflexibel sind und sich zwangsläufig alles nach uns dreht. Ne? Also auch meine Frau, ich würde es so gerne ihr sagen, Schatz, mach du heute mal oder mach die Woche mal oder mach die nächsten 2 Monate mal. Aber nein, es muss sich wieder alles nach meinem Programm richten, weil unsere Terminkalender sind voll und sie muss halt einfach mitziehen. Wenn ein Verein anruft morgen in der Transferphase und sagt, ja, der und der Preis wird gezahlt, wir ziehen jetzt von Italien nach Spanien oder nach England, dann wird das halt gemacht und meine Frau muss das akzeptieren. Und da habe ich so großen Respekt vor. Und deswegen bin ich einfach wirklich echt dankbar, dass ich, da die Frau gefunden habe, die das nicht nur mitmacht, sondern die halt trotzdem an meiner Seite steht. Aber ich glaube, das vergisst man halt manchmal. Das wird dir ja nicht anders gehen in deinem Leben.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Also ich finde, die echten Heroes sind die Ladies. Die kriegen nicht den Applaus, den wir bekommen. Die kriegen nicht the glory, die Anerkennung. Aber ohne sie geht gar nichts. Ne? Ohne sie geht echt gar nichts. Und das ist schön, dass du das, that you honor your wife. Und same to my wife an dieser Stelle. Absolut, ja. Aber was war denn für dich die schlimmste Zeit, Tag, Situation oder Phase deines Lebens?
Das schwerste Jahr, was wir beruflich und privat zusammen hatten, das war nach dem Wechsel von Italien nach Deutschland, paradoxerweise. Ich bin damals von Inter Mailand zu Union Berlin gewechselt und bin dorthin gewechselt, weil ich mir halt Hoffnung gemacht habe, bei der EM 2024 dabei zu sein. Meine Spielzeiten in Inter waren nicht so, dass ich das gut genug fand und das hat der Bundestrainer mir auch signalisiert. Ich bin also nach Deutschland, nach Union Berlin, habe da Champions League gespielt, habe in der Hauptstadt gewohnt und dachte, okay, that's my year, let's go. Und,
ein paar Tore hast du aber schon geschossen.
Ja,
oder?
Also, das war auch okay so. Was
mach dich jetzt nicht klein, Robin.
Nee, das nicht, aber es war trotzdem unfassbar schwieriges Jahr. Du kommst irgendwie als der neue Typ dahin nach Berlin. Nationalspieler wird eingekauft für eine Rekordsumme. Das heißt, eine riesen Erwartungshaltung. Du spielst Champions League, von jedem wird erwartet, dass die Saison noch getoppt wird und dann verlierst du jedes Spiel. Wir haben also beruflich, also sportlich haben wir richtig verkackt in diesem Jahr, das kann passieren, aber natürlich bleibt dann irgendwo auch ein Stück weit immer das meiste an denjenigen hängen, die halt auch das meiste Geld gekostet haben.
The Rookie, Robin.
Ja, deswegen hat man halt viel abbekommen und privat muss man einfach sagen, dass wir uns in Berlin nicht wohlgefühlt haben. Wir sind nicht angekommen. Zu der Zeit ist auch unser zweites Kind geboren. Der Leo ist zur Welt gekommen. Das heißt, wir hatten auch sehr viele Themen, Wohnungssuche, von einem fast ganzjährig sonnigen Land in ein sehr dunkles Berlin, zumindest in dem Jahr.
Das heißt, wir hatten unfassbar große Anpassungsschwierigkeiten. Und das, obwohl wir ja eigentlich zurück in unser Land gekommen sind.
Ja.
Und wenn du dann halt eine riesengroße sportliche Misere hast und dann auch noch ein privates, ja, eine privat sehr schwierige Phase im Sinne von, okay, wir kommen nicht an, wir finden nicht dieses Zuhause, was ja unfassbar wichtig ist, dass wenn du schon viel unterwegs bist, dass du zumindest dann diesen Home, diesen Safe Space zu Hause hast, und den haben wir nicht gefunden. Und deswegen würde ich schon sagen, in Kombination war es dann halt, dieses Jahr in Berlin. Aber auch da, wir haben das ganz am Anfang des Gesprächs schon mal angeschnitten, auch so Lebensphasen haben mir so rückblickend total viel gebracht, so, ne? Und wenn das jetzt nur die Erkenntnis ist, beispielsweise, dass wir uns vielleicht in Italien einfach wohler fühlen mittlerweile nach 8 Jahren in Italien als in Deutschland, dann ist das auch schon eine Riesenerkenntnis. Und deswegen, gucke ich da trotzdem jetzt auf eine Phase zurück, aus der ich viel gelernt habe. Aber ich stelle die Frage gerne auch an dich. Hast du so einen Moment, so eine Phase, die dich da am meisten geprägt hat, was die Negativität angeht?
Ja, also es war auf jeden Fall diese Zeit Anfang 20, diese Krise.
Ja.
Und das war, glaube ich, die schwierigste Phase meines Lebens. Die Phase mit der größten Umstellung war nach der Klosterzeit, als ich dann zurück ins weltliche Leben kam, habe ich echt ein paar Jahre gebraucht, um mich wieder irgendwie zu finden in dieser Welt. Im Kloster hast du halt ein sehr geordnetes Leben, feste Uhrzeiten für Aufstehen, Gebetszeiten, Mahlzeiten und dann noch die manuellen Tätigkeiten, die Studien. Das ist alles sehr, sehr toll geregelt, eigentlich sehr gesund. Es ist ein anstrengendes Leben, es ist ein asketisches Leben, aber es ist nicht stressig. Und das, was, glaube ich, viel Stress verursacht, ist the constant changes. Ne? Du musst die ganze Zeit mit jeder Veränderung viele Entscheidungen treffen. Ne?
Ja,
und das ist einfach Brain-Leistung, die du da weniger hast, und kannst dich dann mehr auf das Wesentliche oder dem Wesentlichen fokussieren. Und auch so ganz einfache Dinge wie, was mache ich jetzt mit meinen Haaren? Also im Kloster bist du einfach wie in the Army, einfach so Glatze abrasieren und dann Haare hier oder hier oder so schneiden oder so schneiden. Es war voll weird, früher hatte ich die Haare so bis zum Po, einfach lang, und dann als Mönch hatte ich sie einfach abrasiert, und jetzt so dieses Zwischending.
Unglaublich.
Oder was ziehe ich an? So, du kommst irgendwie 6 Jahre, bist du, sag ich mal, in so einer Time-Out-Welt und kommst in einer Zeit zurück, wo die Mode sich komplett verändert hat. Und das Erste, was ich angezogen habe, war die Klamotten noch von damals. Die hatte ich irgendwo noch in so einem Container. Und dann lief ich da so sehr dated rum, also nicht Fashionista of the time. Und dann, wo lebe ich? Wie verdiene ich mein Geld? Ach so, ich brauche eine Kreditkarte. Ach, ein Handy wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Die banalsten Dinge.
Genau. Ach so, das Kloster zahlt nicht mehr meine Versicherung. Jetzt brauche ich eine eigene Krankenversicherung. Und dann einfach zu schauen, okay, wie tickt eigentlich Musikbusiness heute? Was läuft da eigentlich für Musik im Radio? Wie klingt meine Musik im Verhältnis dazu? Passt das überhaupt da hinein? Was möchte ich davon mitnehmen, was nicht? Es war echt sehr challenging, sagen wir es mal so. Also der Schritt ins Kloster war sehr, sehr, radikale Lebensveränderung, Umstellung. Aber der Schritt raus fand ich schwieriger, weil du gehst in ein System rein, wo alles geordnet ist, und versuchst dich da so anzupassen. Du kommst raus und musst selber dein System
finden.
Deswegen ist das. Es war jetzt nicht die schlimmste Phase, aber es war vielleicht die mit der größten Umstellung, sagen wir es mal so,
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, und wir müssen unbedingt noch drüber sprechen. Du hast diese radikale Entscheidung getroffen, raus aus dem Rampenlicht und rein ins Kloster. Nimm uns mal bitte mit in diese Entscheidung. Wie ist die gereift? Warum ist die gekommen? Und was hast du dann vorgefunden konkret?
Ja, Robin, wenn ich zu deep werde, musst du Stopp sagen, ne? Weil
Please,
du machst gerade ein Fass auf.
Ja, bitte. Das ist da das Thema danach, aber das müssen wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Das geht nicht anders. Please go.
Gerne, gerne. Also nach dieser Krise und dieser Psychotherapy, die so 18 Monate lang ging, habe ich mich ja mehr und mehr für den Glauben interessiert, ne? Weil ich war auf der Suche nach der Wahrheit, Und einer meiner großen Fragen war, wer bin ich? Ne? Who am I? So, ja, und ja. Man könnte sagen, ja, also du bist US-Bürger, du bist auch Ire, also du hast, ja, rein, sag ich mal, von der Citizenship bist du Amerikaner, bist du Ire, okay. Ethnisch gesehen bist du Ire und ein bisschen Finne und ein bisschen deutsches Blut hast du auch noch und biologisch gesehen hast du die Nase vielleicht von der Mama und das vom Papa, ja. Und dann gibt es natürlich die Psychology, so was in einem Leben so alles mit einem passiert, ja. Kann ja positiv oder negativ unser Verhalten ja beeinflussen, das weißt du als Psychologe besser als ich, so, da gibt's, okay, wer bin ich psychologisch, ja, biologisch, ja. Genetisch, ethnisch, aber wer bin ich in der Tiefe, also beruflich bin ich auch Musiker, okay, ich bin Sänger, ah, ich bin bekannt, ah, ich bin 25, ah, für meine Freunde bin ich das, für meinen Vater bin ich das, aber wer bin ich und wer möchte ich sein, so, das war einer meiner großen Fragen und, ja, ich glaube, dass wir Menschen eine Seele haben, die, ja, also dieses Bild vom Menschen, dass man ja nur so eine materielle, biochemische Sache ist, das sehe ich nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir eine Seele haben, ein Spirit, der auch dieses Leben hier auf Erden überdauert, in einer anderen Dimension. Manche reden von Bewusstsein, was weiterlebt. Ja, und diese Seele, dieses tiefe Ich, diese tiefe Identität, das war eine wichtige Frage für mich. Und diese Mönche, die ich da begegnet hatte im Kloster, die waren einfach schlaue Füchse. Die hatten coole Antworten, die Sinn machten. Das ist nicht nur so, muss es glauben, dann passt es schon. Nee, das war schon so, dass man auch provokative Fragen stellen konnte und die waren nicht geschockt, die waren ja selber auf der Suche. Ne? Das, was ja ein Mönch charakterisiert, ist, dass er die Wahrheit sucht und Gott sucht, den Sinn des Lebens sucht, ist also das Übergeordnete, das Metaphysische, das Transzendente. Und das hat mich extrem angezogen. Ich habe aber ein bisschen wie, weißt du, wenn du, keine Ahnung, ihr zieht nach Italien und jetzt schaut ihr, okay, wo können wir leben? Ah, hier gibt es ein Haus. Oh, das Haus ist am Meer, aber zu weit weg vom Verein. Ah, Wohnung, ah nee, mit den Kindern. So bin ich auch mit Religion umgegangen. Okay, was sagt der Koran? Ah, was sagt Buddhismus? Was sagt der Christentum? Ich bin ein bisschen so consumer-mäßig, habe ich mich für Religion interessiert und habe den Koran gelesen. Ein Freund von mir war Chinese und kannte sich super aus mit den asiatischen Philosophien. Und am Ende des Tages war es eine geklaute Bibel, in der ich mich am meisten angesprochen gefühlt habe. Also du kennst das ja, bist ja auch oft in Hotels und manchmal gibt es so Hotelbibel. Ne? Ja, und ich gehe davon aus, dass man die mitnehmen darf. Aber weiß nicht, ob das so stimmt. Deswegen sage ich, ich habe die Bibel geklaut. Und ja, jedenfalls habe ich da angefangen zu lesen. Und vor allem im Neuen Testament, diese Figur Jesus Christus, es hat mich einfach fasziniert, ne? Dass ein Mensch, ein Mann vor 2000 Jahren behauptete, Gott zu sein. Also was ich an dem Christentum so interessant finde, im Unterschied zu anderen Religionen, ist, in fast allen anderen Religionen, mit denen ich mich befasst habe, siehst du, wie wir Menschen einen Weg zum Göttlichen suchen oder zum Glück oder zum, ja, zu Gott, zum Himmel, zu der maximalen Erfüllung des Seins, ja. Und aber im Christentum ist es umgekehrt. Da kommt Gott zu den Menschen. Und das ist ja das, was wir an Christmas ja feiern. Ne? Es ist ja eigentlich Happy Birthday Jesus. Ja. Und dass man jetzt, also dass es ein historischer Fakt ist, dass es diese Person gab, ist ohne Zweifel. Es gibt so viele Dokumente, Manuskripte, mehr als jetzt Julius Caesar oder Alexander der Große. Also das ist schon krass, wie historisch belegt die Existenz von Jesus war. Und ja, ich habe in meiner Suche wirklich wissen wollen, ist das nur ein Märchen, ist das nur Legende, ist das erfunden oder ist hier wirklich was dran? Ne? Weil Jesus sagt ja so Sätze wie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin das Licht der Welt. Und stell dir vor, Robin, du oder ich würden jetzt hier irgendwo auf dem Marienplatz in München sagen, hey, ich bin das Licht der Welt.
Ja, krass,
die würden uns einsperren und sagen, okay, that guy is sick. Ja? Und das haben sie mit Jesus auch gemacht. Der wurde ja gekreuzigt. Ne? Und es ist 2002, hatte ich im Kloster in der Schweiz eine Erfahrung, wo ich diese Presence gespürt habe. Diese Liebe, die man einfach gar nicht mit Worten erklären kann. Und das hat mich so, ja, ergriffen. Also es ist wie verliebt sein. Weißt du, wenn du dich verliebst, dann bist du bereit, deine Heimat zu verlassen. Du ziehst dir vielleicht andere Klamotten an, um gut anzukommen. Oder du hast da so Superkräfte. Und so war das bei mir mit Jesus. Also ich war einfach so schockverliebt und spürte diese göttliche Liebe, dass ich immer so gesucht habe. Und dann wollte ich ein Leben führen, wo ich das so 24/7 einfach day to day, night by night erfahren kann. Und dann hat mich das letzten Endes zu diesem Klosterschritt geführt, weil das ist ja das Leben eines Mönches, ist einfach in dieser Liebe Gottes zu baden. Ja, das ist so ein bisschen der Zweck dieses Lifestyles, was sehr anders ist als das Leben hier draußen in der Welt.
Aber hattest du dann nicht, also ich stelle mir das auch gerade vor, ich versuche mich so ein bisschen gerade da rein zu versetzen, ich verlasse jetzt quasi mein aktuelles, schrilles, lautes Leben und begebe mich in ein Leben, das ja zwangsläufig deutlich stiller ist, weit weg vom Rampenlicht und sehr, sehr viel Zeit mit mir selbst. Du hast selber davor auch gesagt, du warst auf der Suche, wer bin ich eigentlich? Hattest du zu keinem Zeitpunkt Angst davor, herauszufinden, was oder wohin dich der Weg im Prinzip führt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Schritt ins Kloster, wenn man es jetzt runterbrechen will, analytisch gesehen, hatte zwei Hauptgründe. Das eine war wirklich die Suche nach der Wahrheit, die Sehnsucht nach dieser göttlichen Liebe, die man nicht auf Amazon bestellen kann oder irgendwo im Supermarkt kaufen kann. Und andererseits hatte ich ein bisschen das Showbusiness so ein bisschen satt, weißt du, dieses ganze Tamtam, nicht Musik, aber alles, was so um Musik herum so mitschwimmt. Und deswegen wollte ich da einen Cut und wollte hier meine tieferen Bedürfnisse und Sehnsüchte nachgehen. Und trotzdem, klar, ich habe mir echt über mehrere Jahre Gedanken gemacht, ist das jetzt richtig oder nicht richtig, spinne ich. Und deswegen habe ich in diesem Fall das mit nicht zu vielen Leuten geteilt, weil das ist ja was sehr Ungewöhnliches und jeder hat eine Meinung und manche wollen dich vielleicht auch davon abbringen. Also einer meiner Brüder ist auch ein Extremsportler und der hat versucht, mich das rauszureden. Ne? Der hat wirklich versucht, mich zu verhindern, diesen Schritt zu gehen. Er fand das voll scheiße. Und als ich dann nach 1, 2, 3 Jahren ihn dann wieder gesehen hatte, dann als Mönch, hat er mit Tränen in den Augen mich in den Arm genommen und gesagt, wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich.
Und wow, wie schön.
Das war so ein schöner Moment, wirklich. Also das war eine echt schöner Moment und das werde ich nie vergessen. Und aber du, ich hatte tatsächlich auch Zweifel, ob das richtig ist, weißt du, so einen Schritt zu gehen, und habe dann ein Jahr im Voraus quasi den wichtigsten Menschen um mich herum informiert, dass ich diesen Schritt gehe. Und selbst am Tag, als ich ins Kloster eingetreten bin, waren so Gedanken wie, ist das jetzt richtig oder nicht? Ne? Und ich wusste nur, ich muss diesen Step machen, weil irgendwas in mir sagte, you know, go for it. So, und dann habe ich relativ schnell verstanden, dass das wow, das ist, was ich gesucht habe, und das ist wirklich einer der schönsten und wichtigsten Phasen meines Lebens. Und klar, wie soll ich sagen, ich war vor der Klosterzeit ein bisschen wie so ein Laptop mit zu vielen Bugs und zu vielen Viren und brauchte echt so ein Reset, weißt du? Man muss man manchmal so komplett ausschalten und neu, und da reicht nicht irgendwie ein halbes Jahr nach Indien oder irgendwie Golf spielen, sondern das musste radikal sein für mich. Und das Klosterleben hat mir diesen Kontext geboten, um da wirklich in die Tiefe reinzugehen und diese Fragen, die ich hatte, mal zu beantworten. Und ich denke, wenn du die Frage beantworten kannst, wer du bist, wo du herkommst, wo du hin willst und was der Sinn deiner Existenz ist, dann ist das eine Neuordnung fürs Leben. Das bringt ganz viel Ruhe rein, ne? Weil ich glaube...
Ja, man hat so einen Kompass natürlich automatisch auch, ne?
Ja, und ich habe irgendwo gelesen, dass nur 14% der Menschen Ziele im Leben haben, also Ziele auch definiert haben. Und von diesen 14% haben es 4 auch verschriftet, weißt du? Und viele von uns leben ziellos, planlos und oft agieren wir mehr so aus dem Unterbewusstsein und diese Klosterzeit, du hast sicher in deinen Studien auch C.G. Jung auf dem Tisch gehabt, ne? Und er sagt doch irgendwas im Sinne von das, was Unterbewusstsein muss zum Bewusstsein hervorgebracht werden, um sich selber wirklich erkennen zu können. Und dazu hat die Klosterzeit enorm geholfen. Du hattest 2-2,5 Stunden am Tag stille Zeit, Gebet, Meditation und einfach in sich hineinhören. Ich sag immer, das ist ein bisschen wie so Seelentauchen gehen. Ja, du hörst in dich hinein, du entdeckst den inneren Menschen und nicht nur den Extrovertierten, den Aktiven, sondern den, ja, nicht tun, sondern sein. Nicht Aktivismus, sondern Kontemplation. Mhm. Und das ist so wertvoll. Mir ist klar, dass nicht jeder das kann, ne? Also wenn man Kinder hat oder wenn man Schulden hat und will diesen Schuldenberg irgendwie abzahlen oder, also ich verstehe das, ne? Aber ich kann es wirklich sehr empfehlen, wenn man daran wirklich interessiert ist, vielleicht mal so ein Weekend oder 5 Tage so ein Schnupperkurs im Kloster zu machen. Es gibt ja viele Klöster in Europa, in der Welt,
total,
wo man einfach mal so Handy aus und kurz mal...
Ja, das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr gut tun, kann ich dir sagen.
Du musst erstmal ein paar Spiele noch spielen.
Genau, ich muss morgen noch gegen Neapel hier ran. Aber tatsächlich, ich finde es halt so, ich kann das so gerne zuhören und auch so intensiv zuhören, weil ich ja gerade auch oder vorhin schon mal gesagt habe, dass diese Welt so unfassbar weit für mich weg ist. Und deswegen finde ich es wahnsinnig spannend, das zu hören, dass du so einen Ort gefunden hast für dich, der so viel in dir auch verursacht hat, beziehungsweise der dich der Frage, und das ist ja eine der wichtigsten Fragen im Leben am Ende des Tages, wer bin ich, der dir geholfen hat, sozusagen dieser Frage etwas näher zu kommen. Und ich glaube, wir haben gerade noch über Seelenfischen gesprochen und in sich reinhören gesprochen, deswegen passt meine Abschlussfrage vielleicht auch noch ein bisschen besser, die ich dir gerne stellen wollen würde. Und zwar, wenn jetzt alles wegfallen würde, der Fame, die Bühne, der Applaus und es bleibt am Ende des Tages nur Michael über, der jetzt gerade in sich hinein reinhorcht, wie fühlt es sich innen drin gerade bei dir an? Zu diesem Zeitpunkt deines Lebens.
Ja, ich fühle mich geliebt. Ich fühle mich geliebt und ich bin wie so ein Kind, der einfach happy ist, weißt du? So fühlt es sich bei mir gerade an und ja, ich weiß, dass ich nicht ein Zufall bin, sondern dass es einen Grund gibt, warum es mich gibt.
Wow.
Und dass ich wie jeder Mensch mit irgendwas ausgestattet wurde, wo man anderen dienen kann, lieben kann, helfen kann, unterstützen kann. Und das ist, was am Ende des Tages uns Menschen, glaube ich, am meisten glücklich macht, ist Liebe und Beziehungen, ne? Und Geld und Ruhm und beruflicher Erfolg oder die Selbstentwicklung und all diese, die beste Version meiner selbst, diese ganzen Dinge, die wir in so vielen Coachings und Podcasts hören, sind toll und sind spannend und ich mag das auch, aber am Ende des Tages ist das, was wir vielleicht am Ende unseres Lebens am meisten bereuen werden, nicht mehr Zeit mit unseren Liebsten verbracht zu haben. Also Beziehungen und Liebe ist, glaube ich, the key für ein glückliches Leben und klar, ich glaube, viele von uns würden lieber in der Sonne leben als in der Kälte, ja, oder keine Ahnung, mehr auf dem Konto haben als Schulden. Also all those things matter, keine Frage. Aber deep down, wenn man sich geliebt und gewollt weiß und there's a meaning behind our existence und und das zu wissen ist befreiend, weil dann suchst du nicht nach dieser Liebe, nach dieser Anerkennung von außen und du wirst es ja auch besser als ich wissen. Ja. Ne? Also jeder Mensch braucht Sicherheit, Anerkennung.
Ja.
Ja, und auch Zugehörigkeit, ne? Wir wollen irgendwie zu einer Gruppierung oder zu anderen Menschen oder irgendwie dazugehören. Wir wollen gesehen werden, anerkannt werden und wir wollen sicher sein. Und wenn du das in Gott findest, dann bist du in gewisser Weise befreit von die Anerkennung oder die Sicherheit in Menschen oder Dinge zu suchen. Ne? Und das hat mir die Klosterzeit gegeben. Und das ist, that's my peace, man. That's my happiness. Ja.
Das ist ein unfassbar spannender Gedanke zum Abschluss, den ich mir safe mitnehmen werde heute ins Bett. Und ich hoffe auch noch ein bisschen länger, weil du hast total recht. Weil wenn man da sozusagen seinen Applaus findet oder seine Geborgenheit findet, dann ist man halt viel unabhängiger von anderen Menschen. Deswegen ist der Gedanke wahnsinnig inspirierend irgendwie. Ich danke dir nicht nur für diesen Gedanken, ich danke dir für das gesamte Gespräch, ich danke dir für deine Offenheit, für deine Tiefe, Michael, die du zugelassen hast. Es war echt ein unglaubliches Gespräch. Danke von ganzem Herzen, dass du da warst.
Hey, danke dir, Robin. Und auch, dass du diese Plattform, ich finde es einfach stark, dass du mit deiner Prominenz und mit deinem Profile als Sportler so ein Space schaffst, wo wir über solche Themen reden können. Und wenn du morgen gegen Neapel spielst, kick some fucking ass.
Let's do it. I will try. Danke dir.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das echt mal eine ganz andere Folge mit einem sehr besonderen Menschen, glaube ich, der unfassbar viel durchgemacht hat und schon sehr, sehr viel erlebt hat auf seiner Reise bis hierher. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das alles, was ich so um die 25, 26 mitbekommen hätte, schon irgendwie mit 13, 14, 15 erleben müssen, dann glaube ich auch, dass mal bei mir im Kopf einiges anderes abgelaufen wäre. Und wie Michael Kelly damit umgeht, ist, glaube ich, Wahnsinn. Und dass er für sich die Erkenntnis getroffen hat, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich brauche jetzt einfach nur Zeit mit mir und für mich, um zu verstehen, wohin ich möchte und was ich noch von meinem Leben will. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz groß und total inspirierend. Genauso wie das ganze Gespräch, wie gesagt, ich fand es irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise mal total heilend irgendwie und total bereichernd für mich und auch für meine Denkweise auf gewisse Dinge. Ich hoffe, das hat euch genauso gut gefallen. Ich entlasse euch jetzt erstmal in diese Woche mit dieser wunderbaren Folge, mit diesen wunderbaren Menschen und wir sehen uns hier nächste Woche wieder bei Kopfsache mit Michael Kelly. Macht's gut, ihr Lieben, und bleibt gesund.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.